Schwerter zu Pflugscharen. Kennt ihr dieses Logo? Kennt ihr dieses Motto? Genau, wo kommt das eigentlich her, dieses Bild, dass in der Mitte dieses Logos ein Heros, aus dem ein Schwert ein Pflugschar wird? Das hat ein russischer Künstler entworfen und 1959 war das ein Geschenk der Sowjetunion an die UNO. Steht seitdem im Vorgarten der UNO in Amerika, als Zeichen der friedlichen Koexistenz. Später wurde das Zeichen dann das Zeichen für die Friedensbewegung der DDR. In den Anfang 70ern ging es los, vor allem in den 80ern, den 90ern, dann auch in den westlichen Bundesländern, in der BRD waren diese Friedensdemos und all diese Dinge. Das wurde zum Zeichen für eine ganze Bewegung in Europa, vielleicht wieder neu. Zeichen der Abrüstung und des Friedens. Herzlich willkommen zur Predigtreihe Frieden. Wir sind schließlich die Friedenskirche und aus aktuellem Anlass haben wir gedacht, da wollen wir uns Gedanken machen, was bedeutet das? Wir sind herausgefordert mit Frieden. Wie kann Frieden gelingen, hier für Frieden zu sein, ohne neue Feindbilder aufzubauen? Ich war letzt vor einer Grundschule hier, habe jemand abgeholt und haben sich ein paar Mütter vor diesem Kindergarten unterhalten, auf Russisch. Da habe ich gedacht, was ist das jetzt? Warum bewegt das mein Herz jetzt so komisch? Darf man jetzt nicht mehr Russisch reden? In einem Laden, im Restaurant in Biberach stand außen dran Russen unerwünscht. Wie können wir für Frieden sein, ohne neue Feindbilder aufzubauen, ohne selbst zu Feinden zu werden und andere zu Feinden zu machen? Und das geht so schnell, neue Feindbilder aufzubauen. Wir brauchen irgendwie eine tiefere Sicht als so ein Logo. Wir brauchen irgendwas, was uns tiefer hilft, in diesen Frieden einzutauchen. Und das sind wir gut beraten, wenn wir uns an den wenden, der uns geschaffen hat und der solche wunderbaren Texte geschrieben hat, Gott selbst. Was hat Micha eigentlich gemeint? In welchem Kontext steht dieses wunderbare Wort? Erstens Frieden, wonach sehnen wir uns? Zweitens Teufelskreislauf, wie erleben wir uns? Und drittens Friedefürst, was verändert uns? Friede. Erstens, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Frieden denkst? Na, wir haben hier alle zwei Wochen so eine Mitarbeiterandacht unter denen, die hier im Haus arbeiten, unterwegs sind. Und da haben wir auch uns die Frage gestellt, was fällt dir ein, wenn du an Frieden denkst? Ah, da kam das Nebelhorn, da kam Wald und Stille im Wald und so. Und ein schlafendes Kind, so wie das zum Beispiel. Man streitet sich den ganzen Tag, ringt um Frieden in der Familie und wenn es schläft, ist alles plötzlich friedlich. Genau. Frieden ist mehr als das Schweigen der Waffen. Das haben wir schnell festgestellt und das wissen wir alle. Frieden, das ist zufrieden sein. Friede sind Momente, wo alles gut ist, wo alles perfekt ist vielleicht, wo alles richtig ist. Die biblische Dimension von Frieden, und das ist als erstes, ist viel breiter als das Schweigen von Waffen. Das hebräische Wort dafür ist, ihr kennt es, Shalom. Dieses hebräische Wort, was so viel mitschwingt. Wörtlich übersetzt heißt es, dass etwas ganz ist, dass etwas heil ist. Heil ist, so kann zum Beispiel ein Stein in der Bibel kann Shalom sein, weil er keinen Kratzer, keine Macke hat, nichts abgesprungen ist. Das ist einfach, in dem Moment ist alles ganz. Es ist Heile. Oder was wiederhergestellt ist, was wieder zusammengefügt ist, was ganz ist. Und dieser Shalom meint auch das ganze Universum eigentlich. Da kann zum Beispiel ein Acker kann Shalom erleben. Ein Baum, die Bäume, die Tiere, das Klima, das Wetter, alles. Man würde vielleicht heute sagen in Harmonie, im Gleichgewicht, im Shalom. Momente, wo alles richtig ist. Wann hast du das letzte Mal erlebt? So ein Moment, wo du plötzlich gemerkt hast, jetzt ist alles gut. Oft sind es nur kurze Momente, wie dann kommt wieder irgendwas und das ist schon nicht mehr so gut. Aber wo es so ein Moment sein, wo alles im Frieden ist, wo alles ganz ist. Und jetzt ist nichts mehr ganz. Krieg in Europa, wer hätte das gedacht? Die Welt gerät aus den Fugen, das Gegenteil von Shalom. Natürlich gibt es ständig Kriege auf der ganzen Welt. Tschetschenien, Syrien, all diese Dinge. Und jetzt kommt es aber plötzlich so nah. Wie gut, dass es uns jetzt wirklich mal beschäftigt und tief ergreift. Auch wenn das natürlich das nicht rechtfertigt. Millionen Flüchtlinge sind unterwegs, eine Welt, der Schalom bricht zusammen, kein Friede, keine Heimat, kein Zuhause, keine Zukunft oder große Fragezeichen. Plötzlich kommt der Unfriede uns in die Nachbarschaft. Und das sind wir, Friedenskirche. Genau, was können wir tun, was können wir beitragen? Anfang der Woche haben wir in diesem Kreis gebetet und Gott gefragt, zeig uns, wie können wir helfen? Sind überhaupt Flüchtlinge schon da? Wir weiß auch nicht genau. Donnerstag der Anruf von einer kleinen russischen Gemeinde, die dringend Unterstützung braucht, bisher so 20 Personen, werden völlig überrannt von Hunderten. Haben eine Spendenräume aufgebaut, wollen Bibelstunden anbieten in ukrainischer Sprache und Gottesdienste und wir haben gesagt, ja, wir können helfen. Heute Nachmittag geht's los. Manchmal fragen wir uns ja auch als Friedenskirche, nur so ein kleiner Randnotiz, wir sind ja schon gewachsen die letzten Jahre auch und manchmal merkt man, es ist auch gar nicht so leicht, man kennt nicht mehr alles, eine große Kirche geworden für große Aufgaben. Letzten Freitag haben wir knapp 50 Pakete, also die Royal Ranger, 50 Pakete gepackt und mit 4.000 Euro war die Kollekte am letzten Sonntag. Eine große Kirche für große Herausforderungen, Friedenskirche. Genau, lass dich mit reinnehmen. Wir können was bewegen und Zeichen setzen. Also der Unfriede kommt uns näher, als uns lieb ist und gleichzeitig können wir jetzt mit anpacken, können helfen. Manchmal trifft der Unfriede uns ja noch näher. Manchmal hat es gar nichts mit geopolitischen Dingen zu tun, plötzlich kommt sogar Unfriede ins eigene Herz. Vielleicht sind ein paar Menschen auch da, die merken, der Unfriede, der ist bei mir ganz tief innerlich angekommen. Da ist eine Welt, die eben noch heile war, zusammengebrochen. Es kann in Familien sein, in Ehen, in Arbeitsstellen, innerlich durch Krankheit, durch Dinge, die man sich anders gedacht hat, wo plötzlich der Shalom zerbrochen ist, wo Unfriede ist. Wie bei der Zeit des Propheten Micha. Als er gelebt hat und diese Texte uns hinterlassen hat, war das eine unruhige Zeit. Da war der Shalom nicht mehr zu greifen. Da war dieses kleine Städtchen in Judäa, da Jerusalem, das war damals nicht so groß. Und da gab es übermächtige nördliche Kriegsheere, die immer wieder diese Stadt belagert haben und das versucht haben, das kleine Judäa platt zu machen. Da waren die Samarier und vor allem die Assyrer, die Übermacht aus dem Norden und man war sich nie sicher, muss man fliehen oder kämpfen. Von einem Moment auf den anderen bricht vielleicht Krieg aus und man muss zu den Waffen greifen. Wie aktuell sind die Texte in Gottes Wort? Klar, im Alten Testament finden wir viele Texte, die uns heute auch verwirren. Da geht es auch um Krieg und Gewalt im Alten Testament, schwierige Texte. Zugegeben, da müsste man jetzt tiefer einsteigen, dazu reicht diese Predigt nicht, um Kultur und Hintergrund und politische Zusammenhänge zu erklären, die damals waren. Lasst uns auf die Texte schauen, die mitten in diesen Kriegswirren von Frieden sprechen. Bei all den Propheten taucht mitten in dieser unruhigen, blutigen, schweren Zeit, tauchen plötzlich Texte des Friedens auf. Wo ein Lamm und ein Löwe miteinander grasen und all diese Dinge, ihr kennt sie vielleicht. Eine Zeit, wo ein umfassender Friede herrschen wird. Bei Micha ist dieses Bild, dass aus Schwertern Pflugscharen werden. Wozu braucht man Pflugscharen? Zum Pflügen, den Acker zu bestellen. Es ist Friede, es ist Zeit, wieder den Acker zu bestellen. Aus Speeren und Spieße werden Sicheln, um was zu tun? Um den Weizen zu ernten, die Ernte einzufahren. Es ist wieder Zeit für Ernte, Saat und Ernte. Im Text heißt es, man wird verlernen, Krieg zu führen. Was für ein schönes Bild. Und dann sind da Feigenbäume und Weinstöcke und man wird im Schatten dieser Bäume sitzen und den Feierabend genießen, vielleicht noch eine Feuerschale anmachen und irgendwas Leckeres essen. Wäre das nicht schön? Jeden Abend? Genau. Wo wünschst du dir Frieden, dass dich nichts mehr wie diesem Text erschreckt? Du verlernt hast, feindlich zu sein. Einfach unter dem Weinstock sitzen, dem Feigenbaum und friedlich genießen. Wünschst du dir das? Ja, ich glaube alle, oder? Zu Hause auch, wünschst du dir das? Ich natürlich. Und ich glaube, das wünschen sich alle Menschen, alle in Russland, in Ukraine, das wünschen wir uns doch alle. Einfach friedlich, Shalom, unterm Feigenbaum sitzen und genießen. Blöde Frage, warum machen wir es nicht? Warum kriegen wir das nicht hin? Was ist eigentlich schief? Alle wollen es, aber wir schaffen es nicht. Da muss was Tieferes dahinter liegen, oder? Wir können zum Mars fliegen, Mikrobiologie untersuchen, Atome spalten, Internet erfinden, virtuelle Realitäten schaffen, aber keinen Frieden. Was ist da falsch? Jeder möchte doch eigentlich unter seinem Feigenbaum sitzen. Warum klappt es nicht? Weil der Feigenbaum des anderen doch viel attraktiver wäre, oder? Zweitens, Kreislauf, Teufelskreislauf der Gewalt, wie wir leben. Da waren Adam und Eva ganz am Anfang und die hätten eigentlich im perfekten Shalom leben können, unter ihrem Feigenbaum. Aber da war noch so ein anderer Baum. Der Baum der Erkenntnis und die Gier hat zugeschlagen. Und dann kam's, der Kreislauf der Gewalt. Zuerst haben sie sich geschämt voreinander, dann haben sie sich getrennt, dann haben sie den Finger aufeinander gezeigt. Also die ist schuld und nee, die Schlange ist schuld, nee, der andere ist schuld. Und ein bisschen später erster Mord und Totschlag, Kain und Abel. Merkt ihr, wir sind in diesem Teufelskreislauf, in dieser Spirale und am Ende steht oft körperliche Gewalt. Da kommt so ein kleiner Virus, zugegeben, der hat uns ganz schön gestresst, tut es immer noch ein bisschen. Am Ende steht körperliche Gewalt im Haushalt. Was ist da schief irgendwie? Das erleben wir zu Hause und in der Weltpolitik. Vielleicht sind wir alle auch gerade ein bisschen noch Corona-Gaga. Alle so genervt und gereizt, dass es besonders schwer ist, Frieden zu halten. Was meint dieser Teufelskreislauf? Mal nochmal runtergebrochen, nicht auf politische, südosteuropäische Dimensionen, sondern ganz normal im Alltag. Stellen wir uns vor, ein Ehepaar. Also es gibt A und B, ich will es jetzt noch nicht näher erläutern. Stellen wir vor, A beginnt zu nörgeln, ja, an B. So immer so ein bisschen nörgeln und so ein bisschen sticheln und so. B, ja, fühlt sich unter Druck gesetzt, findet es gar nicht so gut, in Frage gestellt, geht ein bisschen auf Distanz. Was macht A? Noch mehr nörgeln, weil man ist enttäuscht, man sehnt sich ja eigentlich nach Nähe und dann so und dann nörgelt man noch mehr. Was macht B? Noch mehr weggehen. Am Ende vielleicht ein handfester Streit, verbale Gewalt. Warum ist das so? Warum leben wir das so? Wir wollten doch eigentlich nur unterm Feigenbaum sitzen. Warum gibt es da diesen Teufelskreislauf der Gewalt und was ist die Wurzel dafür? Die Bibel sagt Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Wo mein Herz nicht im Frieden ist, komme ich in Unfrieden. Unzufriedenheit ist der Nährboden für Krieg, für Neid, für all diese andere. Wir sind nicht im Frieden mit uns selbst. Nochmal zu Adam und Eva, die hätten von allen Bäumen des Gartens essen dürfen, alle Feigenbäume, alles stand ihnen zur Verfügung, was es noch so Leckeres gab. Aber nein, man hätte ja gern den anderen Baum. Kommt die teuflische Schlange und sät Unfrieden, hat Gott etwa gesagt, das soll wirklich verboten sein, lalalalala. Und plötzlich sah Eva, dass es gut wäre, von diesem Baum zu essen. Wo kommt das denn her? Eine Lust für die Augen, hat Luther übersetzt, verlockend das eine, was man nicht hat. Kenne ich gut. Eigentlich alles. Eigentlich haben wir doch alles, oder? Und dann kommt so das eine Kleine, was vielleicht nur der Nachbar hat. Weil die Wiese auf der anderen Seite des Zauns ist ja bekanntlich immer ein bisschen grüner. Wie sind wir eigentlich drauf? So schnell sind wir unzufrieden. Wo kommt das her? Die Bibel sagt, weil unser Herz Hunger hat. Weil unser Herz im Unfrieden lebt, weil unser Herz so einen Mangel spürt. Wie wäre das sonst zu erklären, dass so kleine Dinge, so ein komischer Smiley, schafft mir den ganzen Tag zu vermiesen? Ist doch verrückt. Aber der greift auf einen tiefen Nährboden, auf eine tiefe Sehnsucht, die jeder Mensch kennt. Einen Hunger, ein riesiges Loch in meinem Herzen. Das kennt Putin und das kenne ich auch. Dann wollen wir immer noch ein bisschen mehr. Unzufriedenheit. Die Frage ist ja, wo könnten wir uns satt essen? Wo könnten wir unser Herz, unseren Mangel füllen? Fastfood hilft nicht, soweit schon mal als Tipp. Das bläht vielleicht kurz den Magen auf, aber dann sind wir schon wieder hungrig. Wir bräuchten was Besseres. Weil wenn das Herz nicht satt ist, nützt so ein Plakat oder dagegen zu sein, gegen den Krieg, nützt irgendwie nichts. Dann bauen wir nur neue Feindbilder auf. In unserem eigenen Land vielleicht. demonstrieren für Frieden, ohne dass das Herz voll ist, greift dann vielleicht Russland Deutsche hier in unserer Nachbarschaft an. Die Spirale dreht sich weiter, nur für Frieden zu sein reicht nicht, wir brauchen was Tieferes. Und zugegeben, es ist ja auch nicht einfach. Wir leben ja noch nicht in diesen letzten Tagen, von denen Micha schreibt. Darf ein Christ zur Waffe greifen, um sein Land zu verteidigen? Wie leben wir das denn ganz konkret? Zu meiner Zeit gab es noch Wehrpflicht, auch schon ein bisschen älter. Da war die Frage, darf ein Christ zur Bundeswehr? Wir leben doch noch in einer unfriedlichen Welt. Es ist nicht so einfach. Jetzt machen wir jedes Schwert halt zur Pflugschar. Es braucht was Tieferes, sonst funktioniert das nicht. Was gibt uns die Kraft, in dieser unfriedlichen Welt zu leben? Aus dem Teufelskreislauf auszusteigen. Endlich drittens ist immer gut, Friedefürst, was verändert uns oder wer verändert uns? Wir müssen noch mal tiefer bei Micha schauen, was da dahinter steckt und was der Weg ist. Verse 1 und 2. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Shalom hat einen Kontext. Dass Pflugscharen entsteht, hat eine Vorgeschichte, hat ein Bild. Und wir können das nicht aus dem Kontext reißen und sagen, jetzt machen wir das mal, sondern es braucht das Ganze, es braucht den Weg dorthin. Ohne den Berg wird es keinen Frieden geben. Warum nicht? Weil unser Herz einen Ort braucht, wo es satt wird. Wo unser Hunger gestillt wird, wo mein Unfriede zur Ruhe kommt. Und auf diesem Berg gibt es Weisung, gibt es Gottes Wort, gibt es gute Wege. Ich brauche etwas in meinem Leben, was größer ist als ich und wichtiger ist als ich und mächtiger ist als ich. Sonst bleibe ich immer bei meinem Feigenbaum und gucke, wie groß die Früchte des Nachbars sind und fange an zu vergleichen. Die Bibel macht es klar mit diesem Kontext und sagt, wenn Gott nicht im Mittelpunkt deines Lebens steht, dann drehst du dich immer nur um deinen Feigenbaum. Wenn der Berg Gottes nicht größer ist als deine Hügel, dann wird das nichts mit dem Frieden. Nicht wirklich. Jetzt denkst du vielleicht, ja, Moment, irgendwie trumpft jetzt hier nur der Mächtigste und haut halt einmal oben drauf. Ist das nicht wieder Machtspirale der Gewalt, dass jetzt halt Gott herrschen muss und jetzt muss der Größte sein, er will der Größte sein, dann müssen wir halt alle klein. Ist das wirklich Friede irgendwie oder bleiben wir nicht in dieser Spirale? Gute Frage. Micha selbst ahnt schon, dass es irgendwie ein bisschen anders gehen muss. Micha selbst schreibt ein Kapitel später, dass da einer kommen wird, der nicht Frieden herstellt, sondern Friede heißt. Einer, der Shalom ist und nicht bloß Shalom irgendwie herstellt. Und der nicht im mächtigen Königshaus Jerusalem geboren wird, sondern in Bethlehem Ephrata, die kleinste Stadt unter den Städten Judas. Einige hundert Jahre später kommt da einer zur Welt, in Bethlehem Ephrata, auf dem ländlichen, vergessenen Hinterland. Plötzlich kommt einer, der springt in diesen Teufelskreislauf der Gewalt. Und jetzt passt genau auf, der kommt nicht mit Macht und sagt Stopp, sondern er kommt in Demut und lässt sich hineinmalen in die Räder der Gewalt in diesen Teufelskreislauf, den lässt er über sich selbst zusammenbrechen. Was für ein anderer Weg. Jesus Christus lässt sich mit Schwertern und Speeren gefangen nehmen. Hast du dir schon mal überlegt, warum da Schwerter und Speere stehen? Das sind noch keine Sicheln, noch keine Pflugscharen. Er ergibt sich einer militärischen Macht, die über ihn zusammenbrechen, er lässt es geschehen. Am Kreuz hätte er Legionen von Engeln, das sind ungefähr 70.000, hätte er kommen können, für sich kämpfen lassen, er macht es nicht. Er durchlebt den unschuldigen Tod wie Abel damals, von Kain ermordet aus Neid und Ärger, weil der Feigenbaum des anderen größer war. Doch diesmal trifft es keinen unschuldigen Menschen, sondern den unschuldigen Gott. Ein Gott selbst, der sich ins Mahlwerk der Gewaltspirale hineinwerfen lässt. Karfreitag, Mord und Tod. Karsamstag, die Welt hält den Atem an. Und Ostersonntag durchbricht ein neuer Friede, ein neuer Shalom, der das alte Rad des Leids und der Gewalt durchbrochen hat, weil er selbst sich davon hat zermahlen lassen. Etwas Neues beginnt. Weil Jesus nicht nur einfach dagegen war, sondern sich selbst unter diese Räder der Gewalt geworfen hat, bis zum bitteren Ende, ist er allein der Friedefürst. Das Wort aus Jesaja, Friedefürst, könnte man übersetzen mit Friede zuerst, Friede ganz am Anfang, Friede first. Nicht Amerika first, nicht Ukraine first, nicht mein Feigenbaum first, sondern Jesus first. Der Jesus, Friedefürst. Dieser eine ist der Einzige, der wirklichen tiefen Frieden herstellen kann. Die Gewaltspirale hat sich aufgehört, in seinem Namen zu drehen. In ihm finde ich Frieden. Das schafft kein Mantra, kein Yoga, keine Achtsamkeitsübung, kein Waffenstillstand. Nur er kann diese Welt, die aus den Fugen geraten ist, zur Ruhe bringen. Nur er kann diese zerrissene, zerspaltene Welt, die zerrissen ist in alle Fugen, wiederherstellen. Warum? Weil er selbst zerrissen wurde. Weil er selber Gott und Mensch ist. Weil er selber Himmel und Hölle kennt. Weil er Angst und Freude kennt. Weil er Gewalt und Demut erlebt hat, Tod und Leben. Dadurch ist er der Einzige in dieser Zerrissenheit, der wieder Ganzes herstellen kann. Friede, Fürst. Friede, Fürst, nicht mein Feigenbaum, sondern sein Friede. Wie lebe ich das praktisch? 4 ganz kurze Ideen, wie du das morgen früh umsetzen kannst. Erstens Anbetung. Mach den Berg Gottes größer als deinen Hügel. Genau, in dem Text heißt es, komm, lasst uns gehen zum Berg des Herrn. Wie wäre es, wenn das dein Motto ist? Schreib es dir auf den Spiegel oder auf Podcast oder wo auch immer. Lasst uns gehen zum Berg des Herrn. Nur wenn der Berg Gottes wichtiger wird als dein Hügel, kommst du in den Frieden. Zweitens, Demut. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Schau nicht so viel auf deine Feigen und Trauben und was auch immer. Hab den Mut, andere wichtiger zu nehmen als dich selbst. Das erfordert Mut. Die anderen wichtiger nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Drittens, Essen. Weil wer hungrig ist, ist gefährlich. Gibt es auch so eine coole Werbung, was kann ich, irgend so ein Schokoriegel, wird man plötzlich zum Tier. Genau, wer Hunger hat, ist gefährlich, den Frieden zu brechen. Iss was. Übertragen, ernähre dein Herz. Demütig zu sein heißt nicht, hungrig durch die Gegend zu ziehen, sondern gönn dir was Gutes. Geh mal wieder essen, so richtig mit Kerzen und viel Geld und so. Genau. Gönn dir, nähre deine Seele, natürlich bei Gott zuerst, aber auch in den Dingen, die wir brauchen. Wo bist du, wo hast du gerade Mangel an Bewegung vielleicht, an Bergluft oder an Freunden? Nähre dich, mach dein Herz satt, gönn dir was. Und viertens, letztens, vielleicht der wichtigste Punkt, tauchen. Genau. Versuch nicht selber Frieden herzustellen, sondern tauch ein in den Frieden, der da ist. Ganz wichtig, versuch nicht selber Frieden zu schaffen, sondern wirf dich rein in den Frieden, der schon durch Jesus Christus da ist. Konkret, wenn es mal wieder hochkocht, wenn es eng wird und so, geh mal raus, so ist auch immer gut, Wind aus den Segeln so. Und wenn es die Toilette ist, abschließen. Mach kurz die Augen zu und mach dir klar, was Jesus für dich getan hat. So einfach, aber auch so schwer ist es, diesen Frieden zu spüren, zu atmen. Versuch nicht, Frieden zu schaffen, sondern tauch ein in den Frieden, der ist. Friede ist kein Gefühl, Friede ist eine Person, Jesus Christus. Tauch ein in seinen Frieden, ess dich satt am Tisch des Herrn, atme seinen Frieden. Lasst uns beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Wie gut, Herr, dass du uns kennst. Wie gut, Herr, dass du mich kennst. Wie gut, Herr, dass du mein Herz kennst, Gott. Und ich bitte dich jetzt, komm mit deinem Heiligen Geist. und führe mich zur Ruhe. Sättige mein Herz. Du siehst, wo ich mir gerade Frieden wünsche, in dieser Welt, aber auch in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Körper. Für all das bist du gekommen und für all das bist du gestorben und auferstanden. Führe uns in diesen Shalom hinein, denn du bist der, auf den wir uns verlassen können. Du bist der Friedefürst. Du bist der Turm. Du bist der Hort, in dem wir uns bergen können. Du bist unsere Burg. Du bist unser Fels. Du bist der Schatten. Du bist der Allmächtige. Du bist das Auge im Sturm, in dem wir gerade sind. Wir brauchen deinen Frieden, damit wir Friedensboten sein können in dieser Welt. Komm und begegne uns. Schenk uns jetzt deinen tiefen Frieden ins Herz.